Die Geschichte des David soll heute Thema sein und ich dachte, ich frage mal, ob wir zufällig einen David unter uns haben. Ah, da ist einer. Hallo. David, würdest du uns zum Anfang mal sagen, sofern du dich damit befasst hast, was heißt denn David? Okay, die Eltern, jetzt sind sie dran. Nicht? Dann müsst ihr nachher mit meiner Erklärung zufrieden sein. Alles gut. Man vergisst es ja auch. Ja, okay. Das ist etwas aus dem Leben vom David. Das muss ich sagen. Die Geschichte Davids, für mich steht sie zwischen the story and the history. Sie führt durch 5 Bücher der Bibel, mindestens. 1. und 2. Samuel, 1. Könige, 1. Chronik, die Psalmen. Und es führt bis ins Neue Testament, denn dort wird Jesus der Sohn Davids genannt. Das heißt, wenn wir über die Geschichte Davids reden, haben wir einen riesigen Bogen, den wir sozusagen in den Blick nehmen müssen. Es hieß vom Hirtenjungen bis zum König, ich sehe es eigentlich noch weiter, vom Namenlosen zum messianischen Verheißungsträger. Ein riesiger Bogen. Und es ist nicht einfach. Ja, über was redet man, wo setzt man die Schwerpunkte? Zum Anfang, ich habe ein paar Folien mitgebracht. The History. Ein paar Eckpunkte vom David aus seinem Leben, von denen man sagen kann, okay, so ein paar Fixpunkte wie, wenn ihr Lebenslauf macht, geboren und so weiter. Geboren ist schwierig beim David. Als er geboren wurde, vielleicht hat es seinen Vater vergessen. Ich weiß es nicht. Er ist Sohn des Isai, Benjaminit, Nachkomme Ruths, später Landvogt bei den Philistern. Man höre und staune. Stadtkönig von Siklag. Mit 22 König von Juda. Einige Jahre später König der Nordstämme. Noch später Eroberung der Stadt Jerusalem. Diese macht er zur Residenzstadt und er leitet die 12 Stämme in Personalunion. Es war noch nicht der Staat Israel. Der wurde später gegründet. Das ist aber trotzdem enorm. Der Schritt von diesen einzelnen 12 Stämmen des Volkes Israel in Richtung eines Staates. Er führt diese Stämme, da ist er Anfang 30. Die nächsten 30 Jahre, er ist etwa 60 Jahre alt geworden, geht es sozusagen um die Befestigung der Grenzen. Immer wieder Streit mit den Feinden, mit den Nachbarländern. Immer wieder musste geklärt werden, wo denn jetzt die Grenze ist. So viel zu den Eckdaten. Insgesamt 3-mal erlebte er eine Salbung. Wir wissen von der Salbung durch Samuel, wir wissen von der Salbung zum König von Juda und wir wissen von der Salbung durch die Nordstämme. Und es ist interessant zu fragen, was war denn das nun für ein Mann? Schauen wir zur Salbung. Da gibt es kein Foto. Ich wollte euch eigentlich gerne eins aus der Kinderbibel zeigen, weil wir uns an die Davidsgeschichten, glaube ich, schon aus dem Kindergottesdienst erinnern. Hat aber nicht ganz geklappt und zu kitschig wollte ich es auch nicht. Hier ist ein Salbhorn. Das, was der Prophet Samuel verwendete, war sicherlich nicht so schön. Aber genutzt wurde ein Widderhorn als Ölgefäß. Und das wurde zur Salbung genommen. Ich habe mal irgendwann einen Selbstversuch gemacht. Ich habe von dem Schäfer, wo wir das Schaffleisch kriegten, auch gesagt, du, ich brauche mal unbedingt so ein Horn. Hat er mir gegeben und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich gesehen habe, dass das überhaupt nicht hohl ist, sondern dass da ganz starke Verwachsungen innen drin sind. Und ich habe es nicht hingekriegt, es so zu bearbeiten, dass ich es irgendwann gescheit benutzen konnte. Da steckt also Arbeit dahinter. Das kostbare Öl wurde drin aufgehoben. In 1. Samuel 16 wird von der Salbung von der ersten Salbung Davids erzählt durch den Propheten Samuel. Und diese erste Salbung, die steht ganz in der Reihe, wie wir das von den Richterbüchern kennen. Da hatte ja der Günter Steinbach die Predigt zugehalten, zu den Richtern. Eine Salbung bei den Richtern, das heißt immer, wenn einer der Stämme von dem Volk Israel ein Problem hatte und ein Führer fehlte, dann musste einer berufen werden und der wurde von dem Priester gesalbt. Und dann heißt es immer wieder, der Geist Jahwes kam auf ihn und betreffende Person verschaffte dem Volk Ruhe vor den Feinden. Und ganz ähnlich ist das jetzt beim David. Er wurde gesalbt und der Geist Jahwes kam über David. Das heißt, er steht hier in einer Reihe mit denen, die in den Richterbüchern berufen werden. Wir stellen, also diese Erzählung stellt David uns als einen charismatischen Führer vor. Und so dürfen wir uns ihn auch vorstellen, der Siege erkämpft, der eine vereinnahmende Persönlichkeit hat, der Ausstrahlung hat, der gewinnen kann. Doch diese prophetische Salbung ist politisch gesehen Staatsverrat. Denn es gab einen König. Es gab einen Gesalbten Gottes. Diese Salbung ist gefährlich für das Leben des Propheten, für den David selbst und auch für die Zuschauer. David, der illegal Gesalbte. Welch brisante Spannung über diesem Leben. Noch etwas ist mir aufgefallen, David, und deswegen gar nicht so schlecht, dass du vergessen hattest, was dein Name heißt. Bei der Salbung fällt zum ersten Mal der Name dieses jungen Mannes. David, der Geliebte oder auch der Liebende. David, der Geliebte. Hatte dieser David der Bibel vorher keinen Namen? Der Prophet Samuel ging in die Familie des Vater Isai und er wusste, dass einer dieser Söhne der Berufene sein wird. Und der Vater Isai ließ natürlich zuerst den Ältesten kommen. Rangfolge, Hierarchie, ganz genau. Doch alle Söhne lässt der Samuel abtreten, weil er sieht, der ist es nicht, der ist es nicht und nein, der auch nicht. Und Samuel ist ganz verzweifelt und fragt den Vater, ob er nicht noch einen Sohn hat. Und der Vater stellt sich hin und sagt, es sind alle da, alle sieben sind da. Hat er den ganz vergessen? Sieben, Zahl der Vollkommenheit. Keiner mehr da? Ich habe mich gefragt, was das soll. Und Samuel fragt auch nochmal. Der hat das auch nicht verstanden. Dann sprach der Vater Isai, als er nochmal gefragt wurde und nochmal, von dem Jungen bei den Herden. Fast so, als ob der nicht zählt. Und es wurde vom Vater Isai kein Name genannt. Ein namenloser, kleiner Junge. Der Geliebte seines Vaters war er offensichtlich nicht. Wurde nun dieser Junge durch die Salbung zum David, zum Geliebten Gottes? Das Thema des Geliebten zieht sich durch das Leben des David. Immer wieder kann man entdecken und sehen, Liebling. Ja, er ist der Liebling des Königs Saul. Jedenfalls, solange er den Goliath besiegt, solange er den König mit seiner Harfe besänftigen konnte, solange er im Kampf an vorderster Front sein Leben riskiert, solange er als mittelloser Hirtenjunge dem König den Brautpreis für dessen Tochter Michal hinblättert. Ich war schockiert. Saul hatte 100 gefordert. David legte 200 vor heute der Philister hin. Das heißt, da sind 200 Männer gestorben. David, nicht mehr der Liebling Sauls, nach dem Lied der Frauen, als sie sangen: Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10 mal 1000. Mag sein, dass die Frauen vielleicht ein bisschen übertrieben haben, aber für Saul war das zu viel. Fortan sah Saul in David nicht mehr seinen Liebling, sondern seinen Konkurrenten, den es auszuschalten galt. David war sicher immer noch Liebling des Volkes. Die sangen weiter das Lied. Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10 mal 1000. David, auch der Liebling und Freund Jonathans, des Sohnes von Saul. Eine durch und durch gefährdete Beziehung, war doch eigentlich Jonathan der rechtmäßige Thronfolger. Und neben ihm steht nun David, der illegal Gesalbte. Er war auch Geliebter der Michael, der Tochter des Saul. Und er war auch der Geliebte von mindestens 10 anderen Frauen, deren Namen uns die Bibel überliefert und die David ehelichte. Geliebt. David wird, nachdem Saul ihn fallen ließ, zum Geächteten. Er wird in die Wüste geschickt. Vom Königshof geflohen, von Häschern gejagt, vom König Saul höchstpersönlich verfolgt, in der Wüste von Höhle zu Höhle fliehend, wird er zum Wüstenanführer, um sich sammelt er eine Gruppe von etwa 600 Leuten. Wir würden sagen, höchst zwielichtige Personen, Leute, die sich ebenfalls wie er verstecken müssen, Banditen. Banditenführer, Geächteter. Sein Leben ist bedroht, ebenso das Leben all derer, die ihm irgendwie halfen. 85 Priester sterben, weil sie David Brot gaben. Seine Frau Michal wurde von ihrem Vater Saul einem anderen Mann gegeben, das heißt für Saul war David ein toter Mann. Geächtet. Wir sehen David in der Spannung zwischen geliebt und geächtet. Wenn wir schauen, wie Geschichtsschreibung und wie Bibel auf ihn schaut oder wie wir auf ihn schauen, dann stehen wir wieder in einer neuen Spannung zwischen Held und Versager. Je nachdem, von wo man schaut und wie man auf ihn schaut. Das Urteil schwankt. Mal wird er in den Himmel gehoben, Sohn Davids wird Jesus genannt. Ein andermal möchte man ihn im Boden versenken. Grausame Dinge geschehen. Schauen wir auf die Glorifizierung. Er wird in den Himmel gehoben. Und ganz toll finde ich das Bild von Michelangelo, die Skulptur. Sicher hat es jeder von euch schon mal gesehen. Wenn ich das Bild sehe, dann denke ich eigentlich nicht an David. Dann denke ich an den griechischen Götterhimmel und da passt der super rein. Und ich denke auch, manches Fitnessstudio wäre froh, wenn die mit so einem Model Werbung machen könnten. David. Ein König nach dem Herzen Gottes. Der Herr aber sah das Herz an. So hören wir es bei der Salbung. Oder Samuel 3, 2. Samuel 5, Vers 10. Nach der Eroberung Jerusalems heißt es, David wuchs immer mehr an Macht. Der Gott, Jahwe Zebaoth, war mit ihm. Was Besseres gibt's doch nicht. Von Sieg zu Sieg. Zuletzt haben wir solche Worte, wie der Herr war mit ihm und was er auch tat, gelang ihm, gehört bei der Josefsgeschichte. Und 1. Könige 3, Vers 6, aus dem Nachruf von König Salomo, also Salomo bei seinem Antritt, macht einen Nachruf für den Vater. Er sagte über seinen Vater: David lebte vor Gott in Treue, Gerechtigkeit und in aufrichtigem Herzen. Was für Worte. Zu solchen Menschen möchte man aufschauen, sie bewundern. Und da steht für mich die Frage, brauchen wir Leute, zu denen wir aufschauen können? Brauchen wir Helden, die wir vielleicht auch in den Götterhimmel heben? Brauchen wir es? Gott braucht es nicht. Und auf der anderen Seite steht die Verurteilung. Hier ist ein Bild von Chagall. Nur schemenhaft ist David zu erkennen, der König mit der Krone. Sein Gesicht ist mehr melancholisch als freudig und jubelnd. In seinen Händen die Harfe. Die Farben zwischen Rot und Blau. Rot, ob da das Blut dran ist? Das Blut, das auch durch seine Hände geflossen ist? Verurteilung Davids. Was hat der Mann getan? Nach unserem demokratischen und ethischen, modernen Maßstab meine ich, würde er durchfallen. Was hat er für Raubzüge gemacht? Und er hat nicht nur das Vieh mitgenommen. Raubzüge, wo kein Mensch überlebt hat, weil er keine Zeugen haben wollte. Völkermörder. Dann seine Heiratspolitik. Lüsterner Liebhaber. Frauen waren immer wieder Teil seines Lebens. Frauen, die ihn liebten, finanzierten, faszinierten, begleiteten, das Leben retteten, ihn belachten, ihn zu Fall brachten, ihn wärmten. Brauchen wir die Verurteilung Davids? Brauchen wir seine schlechten Seiten, damit es uns besser geht? Gott braucht die Verurteilung nicht. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, gerade in diesem Zwiespalt zwischen in den Himmel heben und verurteilen, warum hat sich Gott diesen Mann eigentlich ausgesucht? Warum hat er sich diesen Mann ausgesucht? In 1. Samuel 16, Vers 7, bei der Salbungsgeschichte, da hören wir die Worte, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und ich habe mich gefragt, was sah Gott da? Die Bibel erzählt einige Verse weiter über David und er war rötlich, hatte schöne Augen und eine prächtige Gestalt. Waren das Gottes Auswahlkriterien? Das half mir überhaupt nicht weiter. Will Gott hier unsere Auswahlkriterien möglicherweise auf den Kopf stellen, uns einfach mal durcheinander bringen? Ich fand in der Jüdischen Allgemeinen einen Artikel zu dieser Frage. Ich zitiere euch ein Stück daraus. Warum hat Gott eben David für die endgültige Erlösung der Menschheit ausgewählt? Wir hören da die Messias-Hoffnung. Liegt es vielleicht daran, dass er uns, Gott, ein anderes Modell für menschliche Vollkommenheit nahelegen möchte? Schwach, ebenso wie stark. Sündig, ebenso wie gerecht. Vielleicht war Davids leidenschaftliche Liebe zu Gott und zur Natur und zu Frauen eben die Eigenschaft, die von Gott in den Menschen immer wieder gesucht wird. Leidenschaft, die aus der Tiefe des Herzens fließt und es ermöglicht, alle Beschränkungen zu übersteigen und Heldentaten auch zu vollbringen. Und wenn man sich irrt, dann muss man eben mit dem gleichen Eifer einen Rückweg suchen und die Konsequenzen des Unrechts, das man verübt hat, geduldig tragen. So die jüdische Allgemeine. Wir würden gerne einen Helden an der Spitze des Volkes Israel sehen. Mir scheint, den gibt es nicht. David war einfach nur echt in seiner Leidenschaft zu Gott und Mensch. Echt sein, wie geht das? Geht das für uns? Auch hier habe ich einen fremden Text bemüht. Und ich will keine Werbung machen für ein Buch, überhaupt nicht, aber es ist bestimmt das nächste, was ich lesen werde. Das heißt, Gott braucht keine Helden, von Magnus Malm. In der Rezension darüber las ich: Der Autor macht klar, Gott braucht keine frommen Helden. Aus dieser Einsicht entsteht der Weg zu einem erfüllten Glauben. Oft kommt es bei engagierten Mitgliedern in Gemeinden zu einem überfordernden Berufungsverständnis. Das Ergebnis sind ausgebrannte Christen, die sich mit leeren Herzen kraftlos durch den Alltag kämpfen. Malm zeigt, wie es gelingen kann, Verantwortung zu übernehmen und doch bei sich zu sein, Schwächen und Fehler zuzugeben und trotzdem Autorität zu haben, für andere da zu sein und dabei sich selbst geistlich nicht zu kurz kommen zu lassen. Gott braucht keine Helden und wir sehen da das Verkehrszeichen. Supermänner brauchen wir nicht. Das fand ich so toll, ich dachte, das muss ich euch zeigen. Supermänner brauchen wir nicht. Wenn Gott keine Helden brauchen, wenn wir nicht Helden spielen müssen, das heißt, wir müssen auch das Profil von David nicht zum Heldenprofil polieren. Wir können es mit allen Licht- und Schattenseiten stehen lassen. Wir dürfen es getrost Gottes Geheimnis bleiben lassen, warum er sich diesen Mann aussuchte. Das heißt, für mich, ich muss weder vor noch nach meiner Berufung mich beweisen. David war Geliebter und Geächteter, war Held und Versager. All das war Teil seines Lebens. Und jetzt wünschte ich mir, der wäre hier und ich könnte ihn fragen. Ich würde ihn gerne fragen: David, wie hält man das aus? So eine Spannung im Leben. Die Höhen, die Tiefen, Gottes Nähe, Gottes Ferne, Verzweiflung, Hoffnung. David, wie hält man das aus? Wenn der jetzt hier stehen würde. Macht er nicht. Okay. Trotzdem will ich versuchen, ihn zu fragen. Genau dies. Was gibt dem Leben Halt in den Tiefen des Lebens, wenn der Mut sinkt und Zweifel steigen? Was bewahrt vor Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit? An einem seiner Tiefpunkte, als er von Saul verfolgt wurde und in der Wüste festsaß, sagte David: Menschen haben mich vertrieben, dass ich nicht Anteil habe am Erbe Jahwes. Sie erklären: Mach dich fort, diene anderen Götter. Damals in der Vorstellung war es so, dass das Land mit dem Glauben verbunden war. Wenn David kein Raum gelassen wurde in seinem Land, dann hieß das: Geh weg, diene anderen Göttern. Und trotz der Bedrohung für Leib und Leben blieb David im Land. David sagte, 1. Samuel 26,20: Mein Blut möge nicht fern von Jahwe zur Erde rinnen. Das heißt doch, wenn ich sterbe, dann will ich nicht in der Ferne von Gott sterben, sondern auf seinem Boden, in seiner Nähe. Auch in der Tiefe, an dem Tiefpunkt seines Lebens, hielt er sich an Gott fest. Hielt er sich dran, fest Geliebter zu sein. Das war Davids Entscheidung, wie die Sache ausgehen würde. Das blieb offen, das wusste er da noch nicht. David überlebte die Wüstenzeit. Andere überleben nicht. Seit 1953 sind in Nordkorea 200.000 Christen spurlos verschwunden. Sie haben an Gott festgehalten bis zum letzten Atemzug und es gibt keinen, der es ihnen bezeugen kann, außer Gott selbst. Das geht nur mit der Gewissheit, Geliebter Gottes zu sein, auch in der Tiefe. Was gibt Halt, David, in der Höhe? Ihr werdet sagen, na, in der Höhe brauche ich keinen Halt, da geht es mir doch gut. Nein, sehe ich anders. Wir denken, Erfolg, Gemeindewachstum, was auch immer, sind Zeichen des Segen Gottes. Und wer das erlebt, der ist doch ganz bestimmt Gottes Liebling. Ja, doch vielleicht verbuchen wir die Erfolge unseres Lebens auf unser eigenes Konto und werden dann hochmütig. David, was hast du gemacht? Erzähl es uns. Und ich finde in Psalm 9, die Verse 3 und 4, jubeln will ich und deiner mich freuen. Deinem Namen, o Höchster, will ich Lob singen. Denn meine Feinde wichen zurück, sie stürzten nieder und vergingen vor deinem Angesicht. David verbuchte seine Siege auf Gottes Konto. David bleibt auch auf den Höhen seines Lebens der von derjenige, der Gott die Ehre gibt. Und dies bewahrt ihn vor Selbstüberschätzung, vor solchem Denken wie, geht nicht ohne mich. Halt auf der Höhe, Gott die Ehre geben, Gott loben. Und eine dritte Frage möchte ich David stellen. Was gibt Halt und Orientierung in Entscheidungen? 1. Samuel 23, Vers 4 heißt es, David befragte den Herrn. Und das ist wie ein Refrain, das zieht sich durch die ganzen Kapitel im Samuelbuch. David befragte den Herrn, immer wieder. In diesem Fall ist gemeint das Ephod. Es wurde vom Priester gehütet und getragen. Es wurde unter Gebet das Los geworfen. Und so gab es immer eine Antwort. Und David richtete sich in seinen Entscheidungen nach Gottes Antwort. Ja, klingt toll, David. Doch trotz dieser intensiven Verbindung im Gebet zu Gott blieb David Irrtum, Versuchung und Fall nicht erspart. Was tat er dann? Psalm 32, Vers 3. Den meisten wird jetzt auch die Geschichte einfallen, als er mit der Batseba untreu wurde und dem Ganzen noch zu guter Letzt hinzufügte, dass er den Mann der Batseba umbrachte. Psalm 32, Vers 3. Solange ich schwieg über das Unrecht, da ward ich verzehrt bis ins Mark. Endlos währte mein Stöhnen. Schwer lag auf mir deine Hand bei Tag und Nacht. Mein Herz wurde wie ein Feld in der Sonnenglut. Da habe ich dir meine Sünde bekannt. Nicht länger verbarg ich dir meine Schuld. David konnte die Erfahrung machen, dass Verschweigen wollen und Vertuschen von Unrecht keine Lösung ist. Manchmal brauchte er dazu etwas mehr Zeit, manchmal etwas weniger und etwas mehr. Das hieß, das konnte schon mal ein Jahr gehen. Aber er kam dahin. Dann kam das Bekenntnis und es kam für ihn die Befreiung und die Vergebung. In den Psalmen finden wir ganz viele Antworten von David. Über die Hälfte der Psalmen hat er geschrieben oder werden ihm zugeordnet. Und inhaltlich spiegeln diese Psalmen die ganze Spannbreite aus seinem Leben wider. Auch die Emotionen. Da ist von Ermatten, von Weinen, von Müdesein die Rede, von Rufen und nicht gehört werden, von Gott suchen. In dieser Woche stand in der Losung auch einer dieser Verse Davids. Die Gott suchen, denen wird er das Herz aufleben. Die Gott suchen, denen wird er das Herz aufleben. Und 1. Samuel 30, Vers 6, David gewann Mut im Vertrauen auf Jahwe. Wir brauchen noch die nächste Folie. Genau, nicht den Superhelden, sondern den Beter. Der, der sein Herz ausschüttet vor Gott. Ob du gerade auf einem Höhepunkt deiner beruflichen Laufbahn bist oder auf Arbeitssuche, ob du gerade geistliche Höhenflüge startest oder Wüstenzeiten durchmachst, ob du gerade nicht mehr weiter weißt oder dich in einer Sache verrannt hast. Und wenn du dich verrannt hast, dann hab den Mut umzukehren. Gott will neu mit dir anfangen. Mach es wie David, such Gott, frag nach ihm, schütte dein Herz vor ihm aus. Er will dir neu seine Nähe zeigen, in Tiefe und in Höhe. Gott will dein Herz beleben in Zweifel und in Gewissheit.